So, die Seebrücke Marburg hat für heute aufgerufen, anlässlich des Besuches von Herrn Lindner in unserer Stadt, zu einer Kundgebung. Ja, erzählt ihr mal, welche Intention habt ihr?
Wir haben einen Kürzungsteppich ausgerollt für Herrn Lindner, beziehungsweise der adressiert eigentlich die ganze Bundesregierung. Und auf diesem Teppich haben wir gesammelt von Menschen in Marburg und von irgendwelchen offenen Briefen und Stellungnahmen von deutschlandweiten Verbänden, was alles durch die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt wegfallen wird, beziehungsweise was dadurch unmöglich gemacht wird. Also wir haben praktisch die Leute angefragt, haben gesagt, was tritt Lindners Sparpolitik mit Füßen, wofür bräuchte es eigentlich Geld, wo stattdessen gespart wird.
Genau, und wir haben uns auch gefragt, wie soll Solidarität zwischen den Menschen innerhalb von Deutschland funktionieren, wenn so viel, was, ich fasse es mal mit sozialer Unterstützung, einfach gekürzt wird und die Schere zwischen Arm und Reich noch größer wird etc. Wie sollen wir einerseits untereinander solidarisch sein, aber gleichzeitig, woher soll dann in so einem kaputt gesparten Sozialstaat noch Solidarität nach außen für Menschen, die auf der Flucht sind, für Menschen, die hier ein sicheres Leben führen wollen, woher soll die dann noch kommen?
Welche Kürzungen kritisiert ihr konkret?
Also zum ersten Mal finden wir es wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, einzelne Kürzungen gegeneinander auszuspielen, zu sagen, hier wäre es wichtig und dann kann man es doch da wegnehmen, sondern wir haben eigentlich an sich dieses Schuldenbremse und Sparen als was, was irgendwie sinnvoll für die Zukunft ist, kritisiert und da zum Beispiel auch den Brief von 10 Jugendverbänden, BUND-Jugend, Gewerkschaftsjugenden zitiert, wo es eben auch darum geht, dass langfristig gesehen diese Kürzungen eigentlich eine sozial und ökologisch verträgliche Zukunft dem eigentlich im Wege stehen. Also wir haben Kürzungen genannt aus dem Bereich Klimaanpassung, Migrationsberatung, Gesundheit, Bildung, Friedensförderung, zivile Konfliktbearbeitung, irgendwie in die Nachhaltigkeitsziele der UN zu investieren, anstatt in Polarisierung irgendwie in Deutschland und global.
Ja, und was uns auch aufgefallen ist, ist, dass die Bereiche, die mehr Geld bekommen, sind dann interessanterweise Militär und Polizei. Und allein die Vorstellung, dass Bereiche wie das THW zum Beispiel, wie die Katastrophenschutzverbände, die jetzt schon größtenteils ehrenamtlich laufen, dass auch da so massiv Geld eingespart werden soll, da fragt man sich schon, mit welcher Intention, wenn man sich zum Beispiel Klimakatastrophen anschaut, die ja auch in Deutschland immer mehr zunehmen, Flutkatastrophen, Hitze, Dürre, Feuer etc. Wie soll das bewältigt werden, wenn wir jetzt schon anfangen, genau in den Bereichen zu kürzen, die uns da helfen würden? Also das macht für uns als Gesamtpaket einfach absolut keinen Sinn und wir finden es extrem kontraproduktiv für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Ihr seid gegen die Schuldenbremse, habe ich eben herausgehört. Warum?
Also ich hole jetzt ein bisschen aus, aber was wir beobachtet haben, als es um diese Asylrechtsverschärfung geht und wir im Gespräch waren mit BürgerInnen, mit PolitikerInnen, dass gesagt wird, es gibt einen Rechtsruck in der EU und deswegen kann es da gerade kein besseres gemeinsames System geben und die Kommunen sind überlastet. Und Schuldenbremse ist für mich was, es gehört einfach in dieses Gesamtpaket von Austeritätspolitik, wo die Idee ist irgendwie, Banken wurden gerettet, Aufrüstung wird als Sondervermögen betitelt, aber der Staat soll ja irgendwie Löhne niedrig halten, Ausgaben sparen. Und wenn dann die Binnennachfrage sinkt, dann soll die Exportausrichtung dafür irgendwie das ausgleichen. Aber man sieht ja in der EU, dass es nicht funktioniert und dass da irgendwie eine extreme Ungleichheit ist, auch zwischen den EU-Ländern und dass wir eine Situation haben jetzt, wo wirklich auch praktisch das Asylrecht abgeschafft wird, weil es in diesem Verteilungssystem irgendwie nicht funktioniert und es wird mit einem Rechtsruck begründet, wo ich halt sagen würde, Schuldenbremse gehört in dieses Austeritätspaket mit rein, was es halt irgendwie so befördert, einfach diese ganzen Entwicklungen, steigende Ungleichheit, Abbau des Sozialstaats.
Ich stelle mir auch die Frage mit der Schuldenbremse, wofür sparen wir denn jetzt Geld ein? Also worauf warten wir noch, bis wir aktiv werden und Probleme, die wir jetzt schon haben, angehen? Also wenn man sich beispielsweise die Kommunen rauspickt, die jetzt zu Recht auch sagen, sie sind überlastet, sie finden es sehr schwierig gerade, Menschen aufzunehmen, Geflüchtete aufzunehmen, ihnen fehlt es an Personal, an gescheiten Unterkünften. Das sind alles valide Punkte, die man, finde ich, auch als Bundesregierung sehr ernst nehmen müsste. Und was man jetzt sehr simpel machen könnte, wäre da Geld reinzustecken, was ja dann auch wieder Solidarität fördern würde. Und was wir stattdessen ja haben, ist eine Bundesregierung, die sagt, ja, mein Gott, die Kommunen haben kein Geld. Das liegt daran, dass wir zu viele Geflüchtete haben. Also Dinge, die eigentlich was mit Sparpolitik zu tun haben, werden jetzt auf dem Rücken von den Menschen abgewälzt, die da absolut nichts für können. Und es werden Verknüpfungen hergestellt von wegen, uns fehlt etwas, hier ist ein Mangel, schuld sind die anderen. Und das gipfelt, finde ich, sehen wir auch gerade sehr gut, in extremer Hetze gegen Geflüchtete, nicht nur in der Gesellschaft, aber auch von hochrangigen PolitikerInnen, die das auf einmal total salonreif finden, wirklich Stimmung zu machen gegen Geflüchtete. Und das haben wir ja vor 30 Jahren beim Asylkompromiss damals schon gesehen. Es gab extrem rechte Hetze, es gab Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte und die Bundesregierung hat damals als Reaktion darauf das Asylrecht extrem eingeschränkt schon. Und danach gab es noch mehr Gewalt. Also es ist offensichtlich, dass die Lösung nicht ist, wir hetzen gegen Geflüchtete. Und das hat uns auch mit dazu bewegt zu sagen, wir können diese Haushaltskürzungen mit den Folgen, die sie haben, wird nicht unkommentiert lassen.
Damals war es nicht nur die Regierung, sondern auch die SPD war mit dabei, muss man ja leider sagen. Ich habe eben auf eurer Kundgebung gehört, ihr tretet auch ein, um Geld für diese Investitionsprogramme in sozialen und ökologischen Angelegenheiten zu haben, für eine Umverteilung von oben nach unten. Ist das richtig?
Ich finde es irgendwie sehr, sehr naheliegend zu sagen, es sind auch in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten sind irgendwie, gab es Krisen. Und es gibt immer auch Menschen, die trotz Krisen dann profitieren irgendwie. Sind es jetzt, kürzlich waren es die Energiekonzerne, sind es die Rüstungskonzerne, sind es irgendwie Banken, die eine Krise verursachen und dann noch vom Staat Geld bekommen und gerettet werden. So. Und ist ja irgendwie naheliegend, dass man dann sagt, okay, dass es halt einfach nicht sein kann, dass die Leute am stärksten von Krisen getroffen werden, die eh schon irgendwie es am schwersten haben. Und also, keine Ahnung, diese extreme Ungleichheit und die sozialen und ökologischen Probleme kommen ja aus demselben System irgendwie, das eben auf Ausbeutung beruht von Arbeit, von Natur. Und der Sozialstaat war eben mal irgendwie so der Versuch, da ein bisschen gegenzusteuern. Und wenn der halt jetzt auch noch immer mehr ausgehöhlt wird, dann können wir so Arbeit wie bei der Seebrücke oder sowas, können wir dann vergessen. So, wer nimmt dann das Wort Solidarität irgendwie noch ernst oder internationale Verantwortung für die Konsequenzen der Wirtschafts- und Außenpolitik anderswo oder so, wenn schon in Deutschland einfach die Ungleichheit immer weiter steigt.
Und es ist ja auch relativ offensichtlich, dass wer jetzt selber schon im Existenzminimum lebt und gerade so irgendwie über die Runden kommt, vielleicht einfach weder Zeit noch Geld noch Kapazitäten hat, sich noch für andere einzusetzen. Oder allein dieses Gefühl zu haben von wegen, ich glaube, ich möchte anderen Menschen helfen, weil denen geht's schlecht, wenn es einem selber schon total schlecht geht. Und auch da frage ich mich, das klingt jetzt vielleicht total simpel, aber es gibt sehr wenige Menschen in Deutschland, die extrem viel Geld haben. Und viele von diesen Menschen haben das ja nicht mal sich in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, hart erarbeitet. Da ist ja auch ganz viel einfach, was vererbt worden ist. Riesenbeträge, die einfach geerbt worden sind. Und das Geld ist da. Und es würde diesen Menschen in keinster Weise schaden, davon mehr abzugeben, in Form von der Vermögenssteuer zum Beispiel. Und dass das nicht passiert und dass man diese relativ simple Lösung nicht sieht und dass auch nicht die Solidarität von diesen reichen Menschen da ist, zu sagen, hey, wir brauchen das eigentlich gar nicht in der Menge, klar gebe ich was ab. Dass das nicht passiert, ist mir auch einfach, ich kann es nicht verstehen.
Jetzt ist ja innerhalb einer Blitzsekunde, müsste man fast sagen, schönes deutsches Wort, ein Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen worden. In Wirklichkeit ist das ein Schattenhaushalt, der ja eigentlich ins Grundgesetz gehievt worden ist, von 100 Milliarden Euro. Und es soll mindestens demnächst 2% gemessen am Bruttoinlandsprodukt für die Rüstung ausgegeben werden. Was ist eure Position dazu?
Es ist, also mir fehlt dafür ein passendes Wort. Irgendwie ist es fatal, es ist dumm, es ist undemokratisch, es ist so, wenn wir uns anschauen, was die Herausforderungen sind, die wir aktuell haben und wir sagen, Umweltzerstörung, die planetarischen Grenzen sind irgendwie erreicht, teilweise überschritten, mit dem Klimawandel zum Beispiel als prominentestes Beispiel. Es gibt, wie Melina vorhin gesagt hat, es gibt wahnsinnig viel Reichtum, Menschen haben viel mehr, als sie überhaupt ausgeben können und gleichzeitig verhungern irgendwo Menschen. Das sind so Sachen, so, die sind, da ist ja klar, dass sich irgendwas daran ändern muss und das aber was ist, was man gemeinsam irgendwie angehen muss. Also gerade so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Klimaziele zu erreichen, das können auch nur die Menschen auf der Welt gemeinsam und die Länder auf der Welt gemeinsam. Und wenn jetzt das Geld in klimaschädliche also tödliche Produktion gesteckt wird. Keine Ahnung, was dann, also wie das irgendwie in die Zukunft gedacht sein soll. So, und dann noch gleichzeitig damit begründet wird, dass jetzt überall anders auch gespart werden muss.
Ich finde, das ist auch ein totaler Schlag ins Gesicht für alle Menschen, Behörden, Kommunen, um wieder auf das Beispiel Asylpolitik zurückzukommen, die sagen, wir brauchen mehr Geld, und dann kommt ein Bundeskanzler und stellt sich hin, ja, ich habe jetzt hier gerade 100 Milliarden gefunden, die stecken wir komplett in die Bundeswehr. Also wie soll das Geld, was jetzt in die Bundeswehr investiert werden soll, wie viel auch immer es jetzt wird, irgendwelche Probleme lösen, die wir jetzt schon haben? Und mich stört es auch, dass die Rolle der Bundeswehr nicht hinterfragt wird, dass die Einsätze nicht wirklich hinterfragt werden. Wir beschäftigen uns so im Zusammenhang mit Thema Fluchtursachen. Warum müssen Menschen überhaupt fliehen? Denn ich meine, niemand flieht freiwillig, das sollte allen klar sein. Haben wir uns jetzt auch viel damit beschäftigt, was die Bundeswehr denn eigentlich im Ausland so macht. Und da sind auch einige Einsätze dabei, die wir hochproblematisch finden und die relativ direkt damit zu tun haben, dass Menschen ihr Land verlassen müssen. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Analyse, die wir uns zusammengeschustert haben. Das teilen ja auch Pro Asyl, die Seebrücke offiziell und so, die teilen das ja auch alle. Und dass auch das nicht hinterfragt wird, dass mit Jubelgeschrei extrem viel Geld in die Bundeswehr gesteckt wird, ohne dass da Kontrolle drüber ist, ohne dass man vielleicht auch als, ich sag mal, einfache BürgerIn irgendwie Mitspracherecht hat. Was macht die Bundeswehr mit dem Geld? Wofür? Also das ist ja fast schon so eine Doppelmoral.
Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, argumentiert übrigens genauso, wie du das gerade gemacht hast, nämlich, oder wie ihr das gerade gemacht habt. Er verweist darauf, dass Zusammenarbeit angesichts der riesigen Probleme dieser Welt, also soziale Probleme, ökologische Probleme angesagt ist und nicht, dass man sich untereinander bekriegt. Nichtsdestotrotz, die Realität sieht anders aus. Also die größte Gruppe ja aktuell sind die Flüchtlinge aus der Ukraine. Da wissen wir alle, Ukraine Krieg. Das ist also Kriegsursache. Die zweite große Gruppe kommt, also die zweitgrößte Gruppe kommt aus Syrien. Syrien wird hardcore wirtschaftsboykottiert, wirtschaftssanktioniert. Syrien kommt nach diesen ganzen Kriegen deswegen nicht wieder auf die Beine. Und hier mag es in der Tat sein, dass diese Flüchtlinge auch aus ökonomischen Gründen fliehen. Und hier heißt es dann Wirtschaftsflüchtlinge, und Wirtschaftsflüchtlinge, das sei nicht vom Asyl gedeckt. Was sagt ihr zu so einer Argumentation und Position?
Zunächst mal ist schon das Asylrecht ist schon recht eng gedacht und berücksichtigt ja überhaupt nicht die Verantwortung, die man eigentlich als Land hat, dadurch, dass man von diesem Wirtschaftssystem sehr profitiert, das eben anderswo zerstörerische Auswirkungen hat. Wenn wir sagen, das basiert auf Ausbeutung, das basiert auf Umweltzerstörung, die auch eben den Klimawandel vorausträgt, und es wird eben auch mit Militär und mit Kriegen irgendwie durchgesetzt, verteidigt, Rohstoffe gesichert, so, solche Dinge. Deswegen, wenn man praktisch sagen würde, Wirtschaftsflüchtlinge sind Menschen, die fliehen vor diesem Wirtschaftssystem, von dem wir profitieren, dann würde sich daraus eigentlich ja auch wieder eine andere Verantwortung ergeben und es einfach nur sagen, ja, das Asylrecht an sich greift sowieso zu kurz. Das deckt einen Bereich ab der politischen Verfolgung, aber selbst Menschen, die vor den Folgen von Klimawandel fliehen, sind dadurch nicht abgedeckt. Also das bedarf auf jeden Fall Reisebestimmungen und sonst was bedarf auf jeden Fall einer großen Überarbeitung, und das Asylrecht ist ein kleiner Teil davon, und das Absurde ist halt, dass schon dieser Teil nicht mal mehr jetzt gesamtgesellschaftlich anerkannt ist. Das ist erschreckend.
Ich finde, das ist auch so ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die eine teilweise sehr lange, sehr traumatische Flucht hinter sich haben, dann zu sagen, ihr seid ja Wirtschaftsflüchtlinge, so nach dem Motto, ihr könnt es ja gar nicht so ernst meinen mit der Flucht. Eine Flucht ist eine Flucht. Das nimmt niemand freiwillig auf sich. Niemand lässt gern seine Heimat, seine Familie zurück. Also ich verstehe gar nicht, warum überhaupt so viel über Flucht, ich sag mal, Beweggründe von Menschen sprechen, als ob es da irgendwie eine Klassifikation oder eine Abstufung geben müsste. Von wegen Krieg ist der Nummer 1 Fluchtgrund und dann kommt alles andere, so nach dem Motto. Es gibt so vielfältige Fluchtursachen, die alle ihre Berechtigung haben, einfach weil eben niemand freiwillig geht. Menschen werden politisch verfolgt wegen ihrer Religion, wegen ihrer Sexualität. Die Liste ist endlos. Und ich finde, es steht auch uns als sauprivilegierten Menschen in Europa oder gerade in Deutschland auch einfach nicht zu, das irgendwie gegeneinander ausspielen zu wollen oder abstufen zu wollen. Und dann haben wir jetzt noch die Sache mit dieser GEAS-Reform, mit der quasi Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl, dass Fluchtgründe nicht mehr wirklich mehr geprüft werden. Also diese ganze Diskussion ist ja jetzt fast schon hinfällig, wer warum flieht, weil sich die EU faktisch nicht mehr dafür interessiert. Es wird jetzt geschaut, aus welchem Land kommst du, bist du durch irgendein Land gelaufen, wo wir dich hin abschieben können, und fertig. Das ist alles, was die EU jetzt da gerade noch irgendwie zu bieten hat in der Hinsicht.
Weißt du, jetzt hast du gerade eine Argumentation gebraucht. Also es ist schön, dass wir hier so mal diskutieren, weil das sind alles Dinge, die ich euch eh schon immer mal fragen wollte.
Gleich noch mit Mikrofon.
Sehr gut. Weil du hast jetzt gerade eine Argumentation gebraucht, wir sind privilegiert. Tatsache ist aber auch, dass über ein Fünftel unserer Lohnabhängigen in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten. Wir haben mittlerweile eine Wohnungslosigkeit, die 800.000 Menschen betrifft. Und es gibt eine ganze Menge Menschen in diesem Land, die mittlerweile wirklich nackte soziale Angst haben, die übrigens auch nicht unberechtigt ist angesichts der ökonomischen Entwicklung, die wir zurzeit haben. Ist diese Argumentation, wir sind privilegiert, nicht ein wenig pauschal?
Ja, ich gebe dir recht, das ist sehr pauschal und ich stimme dir auch total zu. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, wie ich vorhin ja auch schon meinte, die überhaupt nicht die Kapazitäten haben, Gedanken an irgendwelche solidarischen Gedanken, nenne ich es mal, zu verschwenden. Und es ist auch sehr nachvollziehbar. Mir geht es, glaube ich, mehr darum, dass wir PolitikerInnen haben, die sehr viel Macht haben, denen sehr viel Gehör verschafft wird. Wir haben eine europäische Politik, die so nach außen sehr schwer nachvollziehbar ist teilweise, aber die trotzdem ja Entscheidungsmacht hat und die auch nutzt in einer sehr negativen Weise, finde ich gerade. Und als, ich sag mal, Politikebene mit diesem Wir, diese Entscheidungsmacht zu haben und sie dann so krass zu missbrauchen, indem Menschen kein Schutz gewährt wird. Ich glaube, darum geht es mir vor allem. Mhm. Dass das ein Privileg wäre und jetzt ja auch ein super guter Zeitpunkt zu sagen, hey, wir brauchen wirklich ein Asylrecht, wir brauchen ein Asylsystem, was funktioniert, was europaweit funktioniert, wir brauchen Aufnahmesysteme, Seenotrettung, sichere Fluchtwege, all das könnte man ja jetzt machen. Also diese Entscheidungsmacht ist da und sie wird nicht genutzt.
Aber ich habe euch eben richtig verstanden, Flüchtlingsarbeit müsste auch stärker auf die Ursachen eingehen und auch Lösungen dafür finden, dass Menschen gar nicht erst fliehen müssen.
Also die deutsche und europäische Wirtschafts- und Außenpolitik müsste auf ihre Beteiligung zu Fluchtursachen hin untersucht und verändert werden. So. Vor allem, weil das dieselben Akteure sind, die sagen, also die praktisch Migration als ein Problem betiteln. So. Mhm. Und das ist scheinheilig und menschenverachtend, so, weil jetzt vielleicht nicht wir, die hier stehen, wir haben das nicht irgendwie jetzt, entschieden oder veranlasst, dass für deutsche Unternehmen irgendwo Rohstoffe abgebaut werden, wo Umweltschäden mit einhergehen, Menschenrechtsverletzungen oder so, oder dass eben bei Militäreinsätzen man sich Verbündete raussucht, die halt danach ausgewählt werden, eben irgendwie wie sehr sie dem zustimmen, was der europäischen Industrie und der deutschen Industrie dient und sowas. Aber in der Politik werden diese Sachen eben schon vom Außenministerium, vom Wirtschaftsministerium entschieden. Oder als es dieses Lieferkettengesetzinitiative gab, da waren ja sehr viele Akteure, die sehr stark daran gearbeitet haben und daran interessiert waren, dass das sehr verschwimmt und verwischt.
Haben sie auch geschafft, ne?
Und genau, und wenn dann, und das sind die Akteure, wo wir sagen, die müssen auf jeden Fall, das sind die Punkte, an denen sich was ändern muss. Und wenn Sie jetzt so von Flüchtlingsarbeit sprechen, ist es die Frage, wen oder was Sie daran genau meinen. Weil wenn es jetzt irgendwie einen ehrenamtlichen Verein gibt, der sich hier drum kümmert, wenn Menschen ankommen, erstmal zu übersetzen bei Behörden, zu helfen, Wohnraum zu finden oder sowas, dann verstehe ich jetzt, wenn die Leute sagen, ich mache das jetzt mal hier, das was akut anfällt und was ich hier unterstützen kann. Und da kann ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie mitverfolgen, was gerade in der Welt alles passiert und Flucht verursacht. Also, Sie meinen Punkt verstehen.
Ja. Wir waren jetzt beim Du, ne?
Ah ja.
Außer ich habe jetzt irgendwas gesagt, dass das entzogen wird. Ja, und meine natürliche Ausstrahlung von Autorität.
Die sowieso.
Ja, klar. Wolltest du noch was?
Ja, also diese ganze, ich nenne es mal Bewegung, die aus so vielen verschiedenen Gruppen, also beispielsweise der Seebrücke, Pro Asyl, No Border, es gibt ja super viele Gruppen, die sich zum Glück diesem großen Thema Flucht, Migration zuwenden. Da hat ja jede Gruppe so ihren Bereich, sag ich mal. Also Seebrücke ist dann mehr so aufs hier ankommen, auf Politik in die Verantwortung nehmen, fokussiert und so weiter. Da macht ja, alle kochen so ihr Süppchen, aber es hat trotzdem großen Zusammenhang. Und es ist trotzdem allen klar, dass wir uns natürlich wünschen, dass überhaupt niemand fliehen muss. Ne? Also, und dann finde ich es eigentlich fast schon schön zu sehen, dass es irgendwie für jeden Problembereich zumindest eine Gruppe gibt, die das Problem erkennt und sagt, wir helfen vor Ort, wir setzen uns für sichere Fluchtwege ein, wir setzen uns dafür ein, dass niemand erst fliehen muss. Also zumindest so aus unserer, meiner Wahrnehmung, aus dieser Bewegung heraus, ist es schon allen klar, was die Probleme eigentlich sind, und jede Gruppe versucht irgendwie da anzusetzen, wo sie gerade eben vor Ort gut ansetzen kann, weil wir können jetzt auch nicht sagen, wir verlangen von der EU, dass sie dafür sorgt, dass niemand mehr fliehen muss, und so lange machen wir nichts mehr. Also ich meine, Menschen kommen und Menschen werden kommen, und genau, also das ist ja...
Ich meinte auch, das eine tun, das andere nicht lassen.
Ja,
ne? Also,
ja. Genau.
Lass uns noch einen Aspekt machen zum Schluss, und zwar den innenpolitischen Aspekt, denn es gibt ja nun eine Partei, die richtig hardcore Anti-Flüchtlingspolitik betreibt und das mit absolut hundertprozentigen rassistischen Argumenten tut, das ist die AfD. Die AfD ist mittlerweile bei Umfragen bundesweit bei 22% in einigen Bundesländern wie Thüringen und so weiter, schickt sie sich an, die stärkste Partei zu werden, und die CDU fängt mittlerweile an, also mit Friedrich Merz, auch die einen gegen die anderen auszuspielen, also die Menschen, denen es hier nicht so gut geht, deswegen habe ich eben auch nach dem Wir gefragt, denen es hier nicht so gut geht, gegen die Flüchtlinge, die sich hier die Zähne machen lassen und bla bla bla. Ja, was sagt ihr dazu, und was muss da eurer Meinung nach als Antwort jetzt darauf kommen von eurer Seite?
Also wir stimmen deiner Wahrnehmung total zu, uns geht es auch so, wir finden es auch extrem beängstigend und verstehen auch nicht, warum da nicht irgendwie mehr Aufschrei kommt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es nicht nur AfD und mittlerweile auch CDU sind, die wirkliche Hetze betreiben, ich weiß nicht, wie man es anders betiteln soll, sondern dass ja gerade in dem Thema Migrationspolitik, Asylpolitik auch Parteien jetzt zu Recht im Vokabular greifen, wo man das vorher nicht gedacht hätte. Also SPD, Grüne, FDP, auch aus deren Reihen kommen ja Argumente von wegen, wir können ja nicht alle aufnehmen, oder das hat uns... Sören Barthol hat das gesagt, der sitzt für Marburg im Bundestag, in einem Gespräch mit uns meinte er, wer in Europa offene Grenzen haben möchte, muss Grenzen nach außen schließen. Auf die Konsequenzen, die das hätte, konnte er uns dann auch nicht so viel sagen. Da sind auch Sätze gefallen wie, ja, man sollte den Menschen sagen, sie sollten einfach gar nicht erst herkommen, das klappt ja eh alles nicht. Also da wird wirklich so ein selbstgemachtes Problem auf dem Rücken von Geflüchteten ausgetragen und öffentlich Stimmung gegen Geflüchtete gemacht. Allein, dass die Grünen davon sprechen, dass vielleicht mehr Abschiebung doch auch eine Lösung sein könnte, das entsetzt mich. Ich weiß nicht, woher diese Idee kommt nach dem Motto, wir sagen einfach das, was AfD und CDU sagen würden, das sagen wir jetzt auch. Das ist vielleicht nicht die direkte Intention, aber das, was sie sagen, könnte auch genauso gut von denen kommen. Und diese Idee, die vielleicht dahinter steckt, von wegen Brandmauer und keine Ahnung was, das funktioniert einfach offensichtlich nicht. Dafür muss man sich ja nur die Umfrageergebnisse anschauen. Also diese ganze rhetorische, wir greifen einfach in die gleiche rechte Kiste und gucken, was bei rauskommt, ich finde es absolut widerlich.
Worauf wir mit der Aktion ja heute auch aufmerksam machen wollten, war unter anderem, ja, dass vor allem im Wahlkampf, aber insgesamt das Thema Migration als Problemursache verkauft wird, Menschen zum Sündenbock gemacht werden und damit immer abgelenkt wird. Und damit wird abgelenkt, ja, von oder und durch Rassismus eben wird auch normalisiert. So. Das sind irgendwie so diese beiden, das ergänzt sich dann irgendwie so ein Stück weit. Und da kann man innenpolitisch und außenpolitisch sagen, dass praktisch einmal diese globale Ungerechtigkeit, Ausbeutung anderer Länder wird mit Rassismus irgendwie legitimiert, da kommen dann die Argumente. Und innenpolitisch eben so die Ablenkung von, warum gibt es wenig Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. So. Warum funktioniert das Gesundheitssystem? Also diese Geschichte von jetzt irgendwie, wer nimmt jetzt wem die Arzttermine weg? So, da wird ja bewusst abgelenkt davon, dass das Gesundheitssystem kaputt gespart und kaputt privatisiert wurde. So. Und da kommt es dann den Parteien, die bisher regiert haben, irgendwie ja auch gelegen, wenn jetzt jemand ihnen den Sündenbock so präsentiert, weil...
Sonst müsste man ihre Politik hinterfragen.
Genau, ja. Ja.
Ja, zum Schluss unseres Interviews. Wie zufrieden seid ihr mit eurer Aktion?
Also ich persönlich bin schon eigentlich ziemlich zufrieden. Wir hatten im Vorfeld ja die FDP auch kontaktiert, ob wir denn den Herrn Lindner nicht persönlich treffen könnten, ob er sich denn nicht in seinen Teppich mal anschauen möchte. Und das wurde abgelehnt mit den Worten, der Herr sei zu beschäftigt. Und wir dürfen aber trotzdem gnädigerweise vorbeikommen. Und da dachten wir schon, okay, dann dann planen wir jetzt einfach unsere Aktion unabhängig von ihm und gucken, dass wir irgendwie mit den Masken, die wir von den PolitikerInnen hatten und unserem roten Teppich einfach so eine coole Aktion machen und einfach da sind und ein Gegengewicht zu der FDP-Veranstaltung bilden. Und das hat dann besser geklappt als gedacht. Wir haben dann nämlich Lindner tatsächlich noch getroffen auf seinem Weg ins Kino und haben ihn noch konfrontieren können. Das war, glaube ich, sehr unerwartet, aber das hat dann schon irgendwo auch Spaß gemacht. Genau, also doch, es waren einige Menschen da, hätten bestimmt mehr sein können, aber es ist ja meistens so. Und ich glaube, den Menschen, die uns jetzt speziell zugehört und auch zugeschaut haben, die haben verstanden, worum es geht. Und wir haben unseren Punkt, denke ich, sehr klar gemacht. Sind gute Bilder und Videos entstanden. Also so, ich würde sagen, es war an sich erfolgreicher als gedacht vielleicht sogar.
Bei mir ist so ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Also einerseits bin ich zufrieden mit dem, wie es am Ende war. Waren auch mehr Leute da, als ich jetzt irgendwie erwartet hätte. Auch vor allem dank der Uhrzeit, die ja nicht so geschickt war für viele. Aber ich muss sagen, dass ich im Vorfeld von der Aktion schon auch irgendwie enttäuscht oder überrascht war, dass, also zum einen, dass nicht irgendwie von anderen Richtungen schon irgendwas kam gegen diese Kürzungen im Bundeshaushalt, also dass nicht von irgendwo die Initiative ergriffen wurde, zu sagen, das können wir so nicht durchgehen lassen, oder zumindest müssen wir uns dazu äußern, und das muss ja dann nicht unbedingt sein, wenn Christian Lindner kommt, aber einfach überhaupt, dass es so einfach hingenommen wird, was da mit diesem Bundeshaushalt beschlossen wird und was auch die nächsten Jahre prägen wird und was beziehungsweise eben auch sehr einschränken wird und was für ein Klima dadurch geschürt wird. Und wir haben jetzt am Ende dann das auch gerne als Seebrücke gemacht, dazu aufzurufen zu dieser Aktion. Aber wir haben schon auch ein bisschen abgewartet, ob nicht vielleicht von woanders was kommt, wo man vielleicht als erstes das erwartet, dass es halt ein zentrales Thema ist. Und ich meine, wir sehen das schon auch sehr mit unserer Arbeit verbunden, und dass eben alles zusammenhängt. Aber auch selbst als wir eben die Aktion dann geplant haben und ein bisschen rumgefragt haben, wer sich dann anschließt, ist so, ja, ich freue mich, dass einige Leute teilgenommen haben, aber ich finde es in Anbetracht der Situation schon auch irgendwie ein bisschen hart, ja, dass da nicht mehr Widerstand irgendwie kommt.
Ich verstehe euch also richtig. Ihr würdet auf jeden Fall sagen, dass es eine dringende Notwendigkeit gibt, den Kampf gegen Sozialkürzungen und für soziale Verbesserungen, beispielsweise auch bei der Wohnungsfrage und so weiter, außerparlamentarisch, gerade in dieser Situation, knallhart zu führen. Ist das ungefähr das, was ihr intendiert?
Auf jeden Fall. Und auch vor allem, wenn auch irgendwie diese Hetze von Politik und von Medien da so Erfolg hat und so auch Wahlverhalten beeinflusst, denke ich mal, dass es halt, ja, dass der außerparlamentarische Weg umso wichtiger.
Dazu noch kurz, ich finde den Gedanken auch total wichtig oder auch den Aufruf ja fast schon zu sagen, Leute, wir müssen diese Kämpfe, die wir teilweise sehr nebeneinander herführen, zusammendenken und verstehen, dass das alles, was passiert, alles, wogegen oder wofür wir so uns einsetzen, dass das nicht in einem Vakuum entsteht und dass das vor allem in einen größeren Kontext einzuordnen ist und dass wir das nur schaffen, dagegen anzukommen, wenn wir uns zusammentun und nicht als Gruppe X sagen, ja, coole Aktion, aber ist nicht unser Thema. Ich meine damit nicht, dass alle immer bei allem mitmachen müssen. Wir haben alle auch unsere Kapazitäten, die irgendwann noch einfach mal erschöpft sind. Aber diesen Grundgedanken zu haben, hey, es wäre so sinnvoll für uns als linke Bewegung, die sich irgendwie für eine, sag mal ganz platt, für eine bessere Welt einsetzt, wäre es so sinnvoll, mehr zusammenzuarbeiten und nicht immer drauf zu gucken, worin unterscheiden wir uns, sondern zu sagen, ey, wir haben jetzt akut so viele Probleme, es geht nur zusammen.
Leonie, Melina, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, danke dir.